Inforadio Podcast.
Vor gut 7 Jahren, am 17. Februar 2008, hat das Parlament in Pristina die Unabhängigkeit des Kosovos erklärt und gleichzeitig war das auch die Loslösung von Serbien. 2 Tage später schon erkannten die USA den Kosovo als eigenständigen Staat an. Die meisten EU-Mitglieder, darunter auch Deutschland, folgten kurz darauf gegen den Protest Serbiens und auch Russlands. Im Kosovo selbst war die Euphorie groß damals. Für viele Menschen ging ein Traum in Erfüllung nach jahrhundertelanger Fremdbestimmung. Mittlerweile ist diese Euphorie allerdings zu Teilen zumindest verflogen, machen sich Ernüchterung und zunehmend auch Hoffnungslosigkeit breit. Warum ist das so? Was läuft schief im Kosovo und wer trägt die Verantwortung dafür? Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen, dem Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages, Helmut Königshaus von der FDP. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Der Grünen Europaabgeordneten Terry Reinke. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Der Politologin und Journalistin Vjolca Hajdari, auch Ihnen herzlich willkommen.
Vielen Dank, guten Abend.
Und schließlich der Leiter der Europäischen Akademie Berlin ist dabei, Eckhard Stratenschulte. Herzlich willkommen, Herr Stratenschulte. Und gleichzeitig vielen Dank dafür, dass wir ein weiteres Mal mit dem Inforadio zu Gast sein dürfen, hier in Ihrem Haus in der Europäischen Akademie Berlin.
Ja, herzlich willkommen.
Ja, und auch Ihnen hier im Saal herzlich willkommen. Schön, dass Sie so zahlreich da sind. Die internationale Gemeinschaft, darunter an vorderster Front die Europäische Union, versucht seit Jahren, dem neuen Staat Kosovo auf die Beine zu helfen. Das passiert mit Geld, das passiert mit Personal, mit viel Fachwissen. Und heute muss man leider konstatieren, verlassen viele Kosovaren ihr Land, weil sie dort keine Zukunft für sich sehen. Allein in Deutschland wurden seit Jahresbeginn mehr als 25.000 Flüchtlinge aus dem Kosovo gezählt. Frau Hajdari, Sie haben selbst kosovarische Wurzeln, Sie haben viele Freunde, Bekannte auch im Kosovo, sind oft dort, berichten auch aus dem Kosovo für viele Medien. Wie sehen Sie das? Was läuft da schief im Kosovo?
Also ich würde meiner Meinung nach 3 Komponente zählen. Und zwar ist es erstmal die politische Blockade. Kosovo hat ja das Problem mit Serbien und angesichts der politischen Situation, solange das Problem Serbien-Kosovo nicht gelöst wird, da sind natürlich viele andere Sachen noch nicht geklärt worden und können noch nicht geregelt werden. Somit ist auch die Wirtschaft Kosovas, die Arbeitslosigkeit, die Energieversorgung, die medizinische Versorgung, die Armut ist viel höher geworden. Also all diese Probleme sind miteinander verbunden. Also
wenn Sie sagen, das Problem Serbien, vielleicht können Sie das mal konkret machen, an einem Beispiel.
Zum Beispiel, es geht einfach darum, als Kosovo die Unabhängigkeit erklärt hat und die internationale Gemeinschaft das anerkannt hat, hat Serbien deutlich gesagt, wir erkennen Kosovas Unabhängigkeit nicht an, bevor die kosovarisch-serbischen Grenzen nicht geklärt worden sind. Also somit ist es für Serbien das Problem Kosovo noch nicht beendet worden. Das heißt, was heißt das konkret? Es heißt, dass zum Beispiel der Norden Kosovas bzw. Mitrovica mit dem größten Bergwerk Trepča, da kämpft Serbien, dass dieses Teil Serbien zugesprochen wird. Dann gibt es noch die serbischen Enklaven, die als eigenständige Gemeinden innerhalb von Kosovas agieren und somit als weitere Assoziationen gebildet werden. Diese haben als Ziel dann, wenn Serbien der EU beigetreten wird oder beitreten wird, dass sie dann als Assoziationen erstmal inoffiziell, aber dann später doch offiziell sich Serbien anschließen und zusammen mit Serbien dann der EU beitreten. Und solange diese Probleme sind, da ist natürlich das wirtschaftliche Problem und die anderen Probleme, die ich vorhin genannt habe, noch nicht gelöst.
Frau Reinke, ist das bei Ihnen auch so in der Prioritätenliste, dieses ungeklärte Verhältnis zu Serbien, dass das auch die anderen Probleme mehr oder weniger bedingt oder hervorruft?
Also ich denke, es gibt wahrscheinlich mehrere Faktoren, das hat ja Frau Hajdari auch schon dargestellt. Die EU setzt das aber als eine Priorität auf jeden Fall auch in der Diskussion jetzt mit Serbien zum Beitritt, da zu sagen, dass das Verhältnis zwischen Kosovo und Serbien geklärt werden muss. Ich würde auch sagen, dass da in den letzten Jahren ja Fortschritte gemacht worden sind, also dass Serbien mittlerweile mehr und mehr auch kosovarische Verwaltungsstrukturen anerkennt und es eigentlich mittlerweile in vielen Bereichen eine faktische Anerkennung von kosovarischen Strukturen gibt, also dass wir da in eine richtige Richtung gehen, auch auf Druck der Europäischen Union. Nichtsdestotrotz stellt dieses Problem nach wie vor den Kosovo und eigentlich auch die gesamte Region vor sehr, sehr große Herausforderungen.
Herr Stratenschulte, wenn man sich anguckt, was auch gerade das Europäische Parlament jetzt in seiner Entschließung wieder festgestellt hat, ist ja praktisch eine große Mängelliste mit Blick auf Kosovo, was da alles nicht funktioniert. Kann man da wirklich Serbien für die meisten Punkte verantwortlich machen?
Also ich glaube, dass das Verhältnis zu Serbien nicht die Rolle spielt, die man ihm oft unterstellt. Natürlich ist das schwierig, natürlich behindert das die Anerkennung Kosovos als Staat. Sie wissen, dass ja auch nicht alle Staaten der Europäischen Union Kosovo bisher anerkannt haben. Das hat allerdings nichts mit Kosovo zu tun, sondern mit den jeweiligen internen Problemen in diesen Staaten. Aber es zeichnet sich doch ab, dass es ein, wenn auch schwieriges Miteinander mit Serbien gibt, und das braucht auch Zeit. Wir dürfen nicht vergessen, Deutschland hat zum ersten Mal die polnische Westgrenze anerkannt 1990, ja, nach 45 Jahren. Also das braucht einfach auch Zeit. Ich habe den Eindruck, dass die Schwierigkeiten mit Serbien gerne auch genutzt werden als Sündenbock für andere Versäumnisse. Die wirklichen Probleme Kosovos liegen meines Erachtens in einer nach wie vor korrupten Verwaltung. Es funktioniert nichts, in einer fehlenden industriellen Basis, in einer verrotteten Infrastruktur und auch in einer mangelnden Bereitschaft, sich auch mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Es wird gewählt, es gibt ja jetzt nach einem halben Jahr eine neue Regierung, aber egal wie gewählt wird, Herr Tadić ist immer an der Macht. Und ein Sondergericht, das ja entstehen soll, das sich auch beschäftigen soll mit den Verbrechen, die von kosovarischer Seite begangen wurden an den Angehörigen anderer Volksgruppen, kommt nicht zustande, wird immer wieder blockiert. Also hier gibt es eine Reihe innerer Faktoren, die mit dem Verhältnis mit Serbien eigentlich herzlich wenig zu tun haben, die aber immer wieder, also das dann aber immer wieder als Vorwand genommen wird, dass man sagt, wir können ja leider nichts machen. Das ist so ähnlich wie in Bosnien. Da geht nichts voran. Da hört man immer, ja, aber Dayton. Und wenn Dayton nicht wäre, und deswegen können wir nichts machen. Also wir sollten uns hier auch nicht an der Nase rumführen lassen. Es gäbe einiges, was man im Kosovo tun kann, was völlig unabhängig ist von Serbien.
Herr Königshaus, Sie als Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages sind ja auch mit zuständig für die deutschen KFOR-Truppen, für die Soldaten, die schon seit vielen Jahren ja im Kosovo stationiert sind. Sie haben den Kosovo gerade wieder besucht. Wie stellt sich das denn aus Ihrer Sicht und aus der Sicht der deutschen Soldaten dort dar?
Also wir haben ja, anders als das jetzt möglicherweise als Eindruck sich vermittelt, durchaus Fortschritte zu erzielen. Also wenn ich die Situation von, sagen wir mal, vor 3 Jahren oder 4 Jahren vergleiche mit heute, dann gibt es inzwischen Entwicklungen, die ich vor ein paar Jahren noch gar nicht für möglich gehalten hätte, auch die Soldatinnen und Soldaten nicht. Es gibt gemeinsame Patrouillen zum Beispiel mit den Serben an der serbisch-kosovarischen Grenze, und zwar an der, die jetzt tatsächlich eben dort auch im Norden besteht, also nicht etwa an anderer Stelle. Und es gibt eine große Bereitschaft, ganz offenkundig der serbischen Seite, die Doppelstrukturen auch zu beenden, was ja eben auch ein großes Problem war. Viele derer, die Unruhe unterhalten wollten, haben das ja vor allem deshalb getan, weil sie, solange sie von Serbien auf der einen Seite und von der kosovarischen Seite über die verschiedensten europäischen Töpfe Gehalt bekommen hatten, natürlich gar kein Interesse daran hatten, dort also feste kosovarische Strukturen zu entwickeln, im Norden insbesondere. Als ich das erste Mal im Kosovo war, das war, glaube ich, 1999, unmittelbar, nachdem also die westlichen Truppen dort eingerückt sind, dort war in Prizren praktisch jeden Tag und vor allem auch jede Nacht ein Haus angezündet worden von serbischen Einwohnern. Das war natürlich eine Racheaktion auf genau die entgegengesetzte Aktion vorher von Serben oder serbischstämmigen Kosovaren, die dann eben die albanische Minderheit auf diese Weise terrorisiert haben. Und das hat sich heute alles gelöst. Und wenn man heute auf der Burg oben steht, über Prizren beispielsweise, eine wunderschöne Stadt, wirklich wunderbar aufgeräumt, natürlich noch keine vernünftige Infrastruktur, keine vernünftige Industrie, wie wir sie uns heute vorstellen, aber eine Wirtschaftsleistung, die sich für den Kosovo in hervorragender Weise abhebt von manchen anderen Bereichen. Es gibt eine Autobahn von Prizren nach Pristina, die also, ich muss sagen, wirklich unsere Standards erreicht, wenn nicht übertrifft, weil sie ist neu und hat keine Löcher und wird auch teilweise beleuchtet, was bemerkenswert wiederum ist und ein Problem, glaube ich, beschreibt, dass man nicht wirklich haushalten kann mit den eigenen Ressourcen. Es gibt nichts, wo der Kosovo so klamm ist wie bei der Stromerzeugung, bei der Energieerzeugung. Und dann beleuchten sie ihre Autobahn. Und sie erzeugen den Strom, also in Teilen. Dann wird Strom erzeugt in einem Kraftwerk, das wirklich unter aller Kanone ist, unter Umweltgesichtspunkten. Wo, ich weiß nicht, es wird behauptet jedenfalls dort seien die Filter, die mal dort angeschafft wurden, seien dann verkauft worden unter der Hand und nun seien sie eben nicht mehr da. Dort haben wir erhebliche Umweltbelastungen, die natürlich unter den Augen letzten Endes der westlichen Welt dort sich entwickelt haben.
Also das waren zwar im Grunde jetzt ein paar kritische Anmerkungen wieder zum Ende, aber Ausgangspunkt war ja die Einschätzung, es hat sich viel getan, es hat sich viel zum Positiven entwickelt. Aber Frau Haidari, gerade jetzt in den letzten Monaten sind ganz viele Menschen aus dem Kosovo weggegangen, auch viele junge Leute, die dann also zu Zehntausenden auch nach Deutschland gegangen sind. Warum ist das gerade jetzt passiert?
Warum das gerade jetzt passiert ist, das bleibt für mich, nicht nur für mich, sondern auch für viele ein Rätsel. Allerdings kann ich das mir auch darunter erklären, wie ich vorhin gesagt habe, also diese politische Blockade. Dann noch ein zweiter Faktor ist natürlich auch, dass die EU-Politik sich derzeit einfach auf den Dialog Serbien-Kosovo sich konzentriert, die anderen Probleme vernachlässigt, um es vielleicht dramatischer zu sagen, ignoriert. Und dann noch als dritter Faktor kommt selbstverständlich auch die schlechte Politik von den einheimischen Politikern, also die korrupt sind, die genauso die Probleme des Volkes vernachlässigt haben. Und um dann auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, es ist zum Beispiel momentan begleitend zu der Arbeitslosigkeit, die Armut, Energiemangel, medizinische Versorgungsmangel ist auch die Isolation das Hauptproblem. Das bedeutet, Kosovo ist das einzige Land, das innerhalb Europas isoliert ist. Also es ist noch keine Visa-Liberalisierung bewilligt worden. Dann fehlt Kosovo das Assoziierungs- und Stabilisierungsabkommen. Und das ist nämlich eins der Hauptprobleme. Und drittes und auch sehr wichtiges Problem ist die Tatsache, dass Kosovo nicht in allen wichtigen Organisationen, also Welt- und internationale Organisationen, als Mitglied ist. Und das bringt dazu, dass Kosovo sich wirtschaftlich, aber auch politisch nicht vorwärts bewegen kann. Und eine entscheidende Rolle dabei spielt nach wie vor Serbien, weil Serbien Kosovo in allen Richtungen blockieren möchte, selbstverständlich mit der Unterstützung Russlands.
Frau Reinke, das sind jetzt nachvollziehbare Argumente, aber wie sehen Sie das? Wie viele der Probleme sind dann möglicherweise doch hausgemacht? Also was könnten denn die kosovarischen Behörden, die Politiker dort, die Verantwortlichen von sich aus noch in Bewegung setzen?
Also ich glaube, ich würde die beiden Themen nicht so gegeneinander diskutieren, weil ich glaube schon, dass die auch was miteinander zu tun haben. Frau Haidari hat jetzt das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen angesprochen. Dass es nicht vorankommt damit, hat natürlich auch was damit zu tun, dass der Kosovo noch nicht von allen EU-Staaten anerkannt worden ist. Und an dem Punkt sieht man schon, dass die EU-Politik vis-à-vis der Auseinandersetzung zwischen Kosovo und Serbien da schon auch noch einigen Nachholbedarf hat, dass wir da weiter vorangehen müssten. Andererseits würde ich natürlich auch unterstützen oder sagen, dass ein korruptes politisches System in einem Land, was viele Probleme, ehemalige Konfliktregionen, Energieproblematik, öffentliche Infrastruktur mit einer korrupten Elite, das Beispiel mit der Autobahn in einem Land, wo 17% der Bevölkerung in extremer Armut leben, ist die Frage, ob eine beleuchtete Autobahn die erste Priorität in der Investitionskette sein sollte. Wenn das beides zusammenkommt, entsteht eben eine sehr, sehr schwierige Mischung. Ich glaube aber, anstatt da jetzt zu sagen, wer ist schuld, sollte man lieber schauen, wie man gemeinsam von EU-Seite mit Kräften vor Ort, auch gerade der kosovarischen Zivilgesellschaft, nach vorne kommen kann und was Lösungswege wären, um eben die Misere im Land zu verbessern.
Also wir haben jetzt mehrfach gehört, die EU ist ja auch nicht ganz beieinander immer. Es sind 5 EU-Staaten, die den Kosovo eben noch nicht anerkannt haben. Darunter ist ja Spanien auch ein wichtiges EU-Land. Herr Stratenschulte, inwiefern behindert das denn den Kosovo ganz praktisch?
Also es macht es natürlich nicht leichter und es macht es deshalb auch nicht leichter, weil Kosovo in diesem Fall überhaupt nichts tun kann. Es hat nämlich mit Kosovo nichts zu tun, sondern es geht um Katalonien, es geht ums Baskenland und ähnlich ist es bei den anderen vier, die nicht anerkennen, auch. Das heißt, anders als in anderen Fällen kann man gar nicht sagen, wenn Kosovo sich jetzt in diese und jene Richtung bewegt und einen Kompromiss macht, dann ist es möglich, dieses Problem zu lösen. Und da ja gerade in Spanien jetzt die Beziehungen nicht einfacher werden zwischen dem Zentralstaat und Katalonien, wird sich da auch nichts tun. Also darauf können wir nicht warten. Wir können auch nicht darauf warten, dass Serbien jetzt mit Freudengeschrei die kosovarische Flagge hochzieht und sagt, wir erkennen jetzt alles an. Das wird auch noch dauern. Immerhin, der serbische Außenminister hat ja jetzt gerade vor ein paar Tagen Kosovo zum ersten Mal besucht und so. Also da gibt es schon Annäherungsmöglichkeiten.
Gut, wir nehmen den Ball gleich wieder auf, geben zunächst mal zurück ins Inforadio für kurze Nachrichten und Service. Das gelähmte Land, der Kosovo zwischen Aufbruch und Hoffnungslosigkeit, vielleicht ein bisschen provokativ formuliert. Das Motto für die heutige Inforadio-Forum-Diskussion an der Europäischen Akademie Berlin. Herr Königshaus, als Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages haben Sie zu tun mit den deutschen Soldaten, die seit Jahren im Kosovo stationiert sind. Wozu braucht man die denn heute noch?
Also zunächst mal in erster Linie natürlich zur Stabilisierung. Wir hatten ja durchaus in der Vergangenheit auch unfriedliche Entwicklungen, insbesondere natürlich in den Bereichen dort, wo unmittelbar die serbische und die albanischen Seiten aufeinander prallen. Wir hatten dort ja noch vor 2 oder 3 Jahren auch die Situation, dass aus einer unfriedlichen Menge heraus auch deutsche Soldaten beschossen und auch schwer verwundet wurden. Das hat sich ja alles gegeben. Und wenn Sie mal schauen, wie sich die Kopfzahlen der westlichen Streitkräfte dort entwickelt haben, nämlich wie sehr die zurückgefahren wurden.
Wie viele
wurden.
Deutsche Soldaten sind denn jetzt noch dort?
Ja, jetzt sind es nur noch um die 1000 oder drunter sogar. Das heißt, wir können nie eine feste Zahl angeben, weil wir ja immer Reserven halten, die dann gegebenenfalls nachgeführt werden. Aber es sind eben doch gemessen an der ursprünglichen Zahl, als dort dieses kleine Land mit, ich glaube, in der Höchstzahl fast 70.000 Soldaten quasi überschwemmt wurde, um eben diesen Konflikt, soweit er eben unfriedlich war, zu ersticken.
Wie ist jetzt so die Aufgabe eines durchschnittlichen deutschen Soldaten, der im Kosovo stationiert ist? Was hat er zu tun?
Er ist zunächst mal da und zeigt Präsenz. Das heißt, jeder, der dort unfriedliche Absichten hegt, weiß, die sind da und gegebenenfalls könnten sie eben auch dann verstärkt werden, um eben entsprechende Schutzfunktionen dann auch zu übernehmen. Ansonsten sind wir natürlich für viele andere Dinge da, die also insbesondere die Gewährleistung der freien Bewegung für Eulex da sind. Eulex ist ja das Eigentliche, zu dem vielleicht die Europaabgeordnete mehr sagen kann, aber dort dieses Freedom of Movement sicherzustellen, gegebenenfalls eben auch Blockaden wegzuräumen, das ist die Aufgabe eben auch von KFOR.
Wir nehmen das Stichwort Eulex auf, Frau Reinke, das ist also diese europäische Rechtsschutzmission, die ja auch Aufbauhilfe leistet, ganz konkrete Verwaltungsstrukturen hat. Ist das vielleicht sogar ein bisschen zu viel Europa, ein bisschen zu viel hineinreden in die inneren kosovarischen Angelegenheiten?
Naja, bei Eulex geht es ja genau darum, grundlegende rechtsstaatliche Strukturen aufzubauen. Und wenn wir hier gerade das Thema Korruption angesprochen haben, aber auch andere Themen, überhaupt erstmal eine funktionierende Justiz zu haben, ist eine Grundlage für jede Demokratie, weil, und das haben wir auch in Beitrittsverhandlungen mit anderen Staaten, gerade auch im Westbalkan gesehen, es ist schön, wenn Gesetze erlassen werden, wenn die dann auf dem Papier irgendwo stehen, wenn da auch steht, dass gegen Korruption gekämpft werden soll, wenn die schlussendlich nicht umgesetzt werden, dann bringt das relativ wenig. Dementsprechend ist Eulex sehr, sehr wichtig, um eben genau diese Aufbauhilfe zu leisten und überhaupt erstmal die kosovarischen Strukturen so weit aufzubauen, dass dann wirklich auch Gesetze durchgesetzt werden können, wenn es Gesetzesbrüche gibt, dass die geahndet werden. Und da würde ich sagen, dass es eigentlich in weiten Teilen, auch mit Eulex gab es natürlich Diskussion, aber dass es in weiten Teilen eine sehr erfolgreiche Mission ist und diese eine sehr, sehr wichtige Arbeit geleistet hat.
Wobei es leider ja auch einen Korruptionsvorwurf zumindest gibt, der da noch geprüft wird. Wie ist der Stand der Dinge? Also in der Eulex selbst sind da wohl auch nicht alle Dinge korrekt gelaufen.
Genau, es gibt Korruptionsvorwürfe. Wir haben immer gesagt, auch im Europäischen Parlament, dass es dazu einen Untersuchungsausschuss geben muss. Wir haben das unterstützt, dass es da eine ganz umfassende Aufklärung gibt. Geben muss, weil gerade wenn dann so eine rechtsstaatliche Mission wie Eulex unter so einen Verdacht gerät, muss da absolute Transparenz her, weil ansonsten die Glaubwürdigkeit auch der Europäischen Union im Kosovo natürlich ganz stark in Frage gestellt werden muss. Dementsprechend hat das Europäische Parlament da eine sehr, sehr klare Positionierung getroffen und gesagt.
Wie ist da der Stand der Dinge? Wird es diesen Ausschuss geben? Gibt es ihn schon?
Es gibt ihn noch nicht. Das ist gerade eine Debatte, die auch im kosovarischen Parlament geführt wird. Ich hoffe, dass dieser Untersuchungsausschuss eingerichtet wird, um da eben eine umfassende Aufklärung herzustellen.
Jetzt haben wir über Eulex gesprochen, wir haben über KFOR gesprochen. Es gibt noch UNMIG, also auch Hilfe von außen, eine internationale Mission, die Aufbauhilfe leistet im Kosovo. Herr Stratenschulte, sieht man da überhaupt noch richtig durch? Also um zum Beispiel auch mal zu überprüfen, wer ist wofür zuständig, verantwortlich, wer macht vielleicht auch welche Fehler?
Also, wissen Sie, da kann man wirklich schlechte Laune kriegen. Wenn man in Pristina ist, das ist ja nicht so die Perle des Städtebaus, aber es ist ja so eine ganz angenehme Stadt. Da gibt es viele Bars, da gibt es viele Restaurants. Überall sitzen die Internationalen, bestellen auf Englisch, haben WLAN, sitzen jahrelang in dem Land zum Teil als Berater, halten es überhaupt nicht für nötig, irgendwie die Sprache zu lernen, weil dafür hat man ja dann seine Dolmetscher und sein Personal und leben eigentlich in einer Blase, die mit der Realität nichts zu tun hat. Und ich sag's mal ein bisschen zugespitzt, die wichtigste Funktion, die die Internationalen haben, ist, dass sie Arbeitgeber sind, dass sie Fahrer beschäftigen, Hauspersonal beschäftigen, dass sie die Kneipen unterhalten, aber nicht, dass sie wirklich den Entwicklungsbeitrag leisten, den sie leisten müssen, auch wegen einer gewissen Abgehobenheit, die mich also wirklich sprachlos macht. Ja? Dass also auch nach Jahren die Leute kein Wort der Sprache können, das aber auch nicht für ein Defizit halten, sondern das völlig normal finden und damit natürlich auch immer nur mit einer bestimmten Schicht kommunizieren können und dadurch natürlich auch immer wiederum auf den etablierten Apparat angewiesen sind, um überhaupt irgendwas umzusetzen. Also ich glaube, am Ende des Tages muss man sagen, wir, die westliche Gemeinschaft, haben zu wenig in die Gesellschaft investiert und zu viel in unsere eigenen Berater.
Herr Königshaus? Da gibt es eine Ausnahme und das sind die Jesuiten, die dort in Prizren oder in der Nähe von Prizren dort das Loyola-Gymnasium aufgebaut haben. Ein ganz tolles Projekt mit Internat, mit dualer Ausbildung nach unserem deutschen Vorbild, im Austausch auch mit deutschen Unternehmen, Daimler-Benz und anderen, feiert gerade im Moment sein 10-jähriges Jubiläum. Ganz toll aufgemacht, ganz nachhaltig. Ich glaube, wenn alles so laufen würde, und ich weiß eigentlich nicht, was die Entwicklungsorganisation hindert, das so zu machen, dann hätten wir dort schon eine ganz andere Perspektive, als wir sie heute haben.
Ja, also das wäre jetzt meine Frage an Frau Haidari. Man hört da auch Berechnungen kritischer Art, wonach die meiste Entwicklungshilfe, die sich ja immerhin auf Milliarden beläuft, dass das meiste Geld dann in die Verwaltung der internationalen Vereinigungen selbst fließt und zu wenig bei den Menschen im Kosovo ankommt.
Richtig, und das ist nämlich auch das Problem, auch was Herr Stratenschulte gesagt hat, diese internationale Verwaltung verwaltet sich selbst auf eine Art und Weise, ist sehr selbstreferenziell gerichtet. Es wird auf eine Art und Weise nicht kontrolliert, wo die Gelder hingehen. Das bedeutet, entweder fließt das Geld in die Verwaltung, was Eulex, UNMIG und die ganzen internationalen Organisationen, also auch nicht Regierungsorganisationen, oder die landen in den Taschen der korrupten Politiker. Wenn zum Beispiel die internationale Gemeinschaft mit Ausnahme von Loyola Gymnasium, wenn diese Ebene keine Interaktion mit der zivilen Gesellschaft herstellt, dann bedeutet das, dass da überhaupt kein Kontakt mehr entsteht, also dass Probleme des Landes ignoriert werden, dass die Armut generell, dass das allgemeine Wohlergehen völlig ignoriert wird. Und da haben wir nämlich ein Problem. Was noch fehlt und was sehr wesentlich ist, ist, dass man erstmal zum Beispiel die Sprachkompetenz und dann auch noch die interkulturelle Komponente, die ist überhaupt nicht vorhanden. Das bedeutet, es besteht auch kein Interesse, überhaupt sich mit dem Volk, mit der Kultur, mit der Tradition, mit der Sitte oder insgesamt mit dem Volk selbst, wie das Volk lebt, wie zum Beispiel das Volk sich entwickelt, wie sieht seine Kultur aus, da besteht überhaupt kein Interesse. Und da müsste man etwas daran machen, dass zum Beispiel solch eine Verbindung entsteht. Vielleicht, wenn man keine Vertreter, geeigneten Vertreter, eventuell im Extremfall nicht innerhalb des Volkes sieht, dann zumindest die Kräfte in der Diaspora. Zum Beispiel dieses Potenzial ist überhaupt nicht genutzt worden. Und wir
Gibt's
wissen,
da Zahlen? Weiß man, wie viele Menschen aus dem Kosovo in anderen Ländern leben und wo die sich konzentrieren?
Also es gibt jetzt keine konkreten Zahlen, aber soweit ich weiß, sind es zum Beispiel insgesamt 500.000, die zum Beispiel, also man redet sogar von 200.000 bis 300.000, die in Deutschland leben. Dann kommt die Schweiz als, ich sage mal, ein Konzentrationsland, wo die albanische Diaspora konzentriert ist. Dann USA. Und also das sind die Hauptländer, würde ich mal sagen. Und natürlich haben wir Schweden, Norwegen und Dänemark, Belgien auch ein bisschen. Und es sind zum Beispiel insgesamt in der letzten Zeit, es sind so viele Kräfte also im Ausland entstanden, ich spreche von qualifizierten Kräften, so viele Menschen, die im Ausland ausgebildet worden sind. Und diese Kräfte ins Land zu bringen, das würde ein enormes Potenzial für das Land bedeuten. Und das wäre ein entscheidender Motor für die Entwicklung des Landes. Und hier müssten sowohl die einheimischen Politiker als auch die EU einen Kontakt suchen und eine Interaktion mit diesen Menschen herstellen.
Frau Reinke, Sie sind ja in der Delegation des Europäischen Parlaments für Bosnien und den Kosovo. Also Sie sind dafür ja unmittelbar mit zuständig. Haben Sie denn den Versuch gemacht, dichter an die Menschen ranzukommen, im Kosovo selbst und eben auch vielleicht Leute zu erreichen, die außerhalb des Kosovos leben, aber eben von dort stammen?
Also ich jetzt direkt als Delegationsmitglied habe da nicht direkte exekutive Möglichkeiten. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das auch eine der Lehren ist, die wir aus den Erfahrungen zum Beispiel mit Kroatien gezogen haben, dass eben genau das, was Herr Stratenschulte anspricht, dass es sehr häufig eine Diskussion war zwischen einer bestimmten politischen Elite und einer Brüsseler Elite oder Ebene und dass viel zu wenig ganz konkret auch auf die Bevölkerung zugegangen worden ist. Vielleicht nur ein Punkt, ich kann die Kritik natürlich teilen an vielen Stellen. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass aufgrund dieser Probleme zu sagen, dass eine Mission wie zum Beispiel Eulex keinen Sinn hat, würde ich sagen, weit über das Ziel hinausgeschossen, weil ich glaube, dass der Aufbau von rechtsstaatlichen Strukturen nach wie vor richtig ist, dass nur in der konkreten Umsetzung genau an den Punkten, die angesprochen worden sind, eben Fehler begangen worden sind und dass man da in der Umsetzung Dinge verändern muss, dass man natürlich auch dazulernt, dass man da weiterarbeiten muss, aber auch Rom wurde nicht in einem Tag gebaut und ich glaube, dass diese Erfahrungen, die gemacht worden sind, da jetzt auf jeden Fall eine Veränderung auch in dem Verhalten und in der Politik nach sich ziehen sollten.
Herr Stratenschulte, Sie haben ja vorhin auch gesagt, ein bisschen Geduld muss man schon haben, auch wenn man mal daran denkt, wie lange es gedauert hat, bis zwischen Deutschland und Polen normale, vernünftige Beziehungen entstanden sind. Also dass es da zum Beispiel noch kriselt und knirscht zwischen dem Kosovo und Serbien, das ist nicht so ganz unverständlich, das kann man zu Teilen auch nachvollziehen, aber wie viel Geduld kann denn die Europäische Union haben, wenn man eben überlegt, dass es jährlich doch eine ganze Menge Geld kostet und wenn man jetzt eben den Bericht des Europäischen Parlaments liest und auch die Veröffentlichung der Kommission, das klingt alles nicht sehr optimistisch, also kann man das jetzt noch 10, 20 Jahre so weiterlaufen lassen?
Ich glaube, die Europäische Union sollte sehr ungeduldig sein, aber jetzt nicht so sehr mit Serbien, sondern auch mit sich selbst, denn es ist ja offensichtlich, dass es im Kosovo zu einer Verbesserung der Situation kommen muss. Sie haben gerade schon die Armut angesprochen, Sie haben die extreme Armut angesprochen. Dann gibt es aber noch eine relativ große Armut, die nicht als extrem, aber doch als erheblich angesehen wird. Das sind ungefähr 47%, die zumindest laut Statistik weniger als 1,42 € am Tag haben. Wir haben eine Infrastruktur, der es trotz der beleuchteten Autobahnen an vielem mangelt. Vor allem, also wenn Sie den Winter in Pristina verbringen wollen, dann brauchen Sie zwei Sachen. Sie brauchen genug Diesel für Ihr Notstromaggregat, das Sie dann sofort in Kraft setzen müssen, wenn der Strom ausfällt. Und Sie brauchen eine Atemschutzmaske, denn wenn der Strom nicht ausfällt, dann wird er aus wirklich antiquierten Braunkohlekraftwerken produziert, was entsprechende Folgen für die Luft hat. Also natürlich geht kein Investor irgendwo hin, um bei dem Beispiel zu bleiben, wo es nicht zuverlässige Stromversorgung gibt. Und deswegen gibt es ja auch kaum praktisch keine ausländischen Investitionen im Kosovo, also außer den staatlichen. Also die EU muss ungeduldig sein, indem sie sagt, wir investieren hier in die Infrastruktur und helfen dem Land, seine Infrastruktur zu entwickeln. Denn ohne diese Infrastruktur wird auch alles andere nicht kommen, sondern es wird immer nur bei staatlichen Maßnahmen bleiben. Wir müssen ungeduldig sein, was unsere eigenen Leistungen betrifft. Ich habe das vorhin ein bisschen zugespitzt und Sie haben natürlich recht. Ich halte Eulex im Prinzip auch für eine sinnvolle Sache. Eine sehr weitgehende Mission, weil das ja nicht nur Rechtsberatung ist, sondern wirklich auch Eingriffsrechte ermöglicht. Ist aber natürlich schwierig, wenn Sie immer auf die Vermittlung angewiesen sind. Also stellen Sie sich mal vor, Sie haben hier bei uns lauter Staatsanwälte, die kein Deutsch können. Ja, das macht die Sache natürlich nicht einfacher.
Herr Königshaus, Sie haben vorhin gesagt, Gott sei Dank ist es heute nicht mehr so, dass die Soldaten regelmäßig eingreifen müssen, wenn es tatsächlich Handgreiflichkeiten oder Auseinandersetzungen schlimmer Art gibt zwischen den Ethnien. Aber was würde denn passieren, wenn KFOR sich jetzt plötzlich verabschieden würde aus dem Kosovo? Könnte man sich das vorstellen?
Ja, vorstellen könnte man sich. Es gab ja ursprünglich den Plan Gate 1, Gate 2, Gate 3. Und wenn es danach gegangen wäre, nach dem ursprünglichen Plan, wären wir schon längst auf einer Minimalpräsenz dort zurückgegangen. Aber immer dann, wenn solche Schritte umgesetzt werden sollen, haben bestimmte Unruhen offenkundig, aus welchem Grunde auch immer, wieder Platz gegriffen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das daran liegt, dass bestimmte Leute gar nicht daran interessiert sind, natürlich, dass der Wirtschaftsfaktor KFOR mit all den Besonderheiten, die Herr Stratenschulte eben ja nannte, er bezog es jetzt auf UNMIG, aber es gilt natürlich für alle Bereiche, dort verschwindet. Also viele leben ja eben auch davon. Gott sei Dank muss man ja auch sagen, für viele, das ist ja auch eine Perspektive.
Aber es kann ja nicht Sinn und Zweck sein, dass man dort bleibt, damit die dort lebenden Menschen vielleicht KFOR-Soldaten durch die Gegend fahren können.
Nein, die Frage ist eben, wie kann man eigentlich
die
diesen...
Die KFOR fahren ja wenigstens selber.
Die fahren selbst, ja.
Sind klar, die Einzigen, die selber fahren.
Ja. Die Frage ist ja eben, wie kann man eigentlich diesen Druck, der sich dort allmählich entwickelt...
Aber es ist ja auch ein Kostenfaktor. Man könnte ja auch sagen, das Geld, was man für KFOR ausgibt, das kann man lieber in Wirtschaftsprojekte stecken.
Das wird ja immer gesagt, wenn es um Fragen Militär geht, gibt es doch lieber in die Entwicklungshilfe, dann ist die Welt besser. Erklären Sie das ISIS oder anderen, das ist eben leider nicht alternativ, sondern das ist leider eben beides oftmals erforderlich. Und deshalb ist das zu einfach, dieser Zusammenhang. Aber der entscheidende Punkt ist eben, es gibt im Moment keine Arbeitsplätze, es gibt keine Arbeitsmöglichkeiten. Und deshalb haben wir diese illegale Immigration und Emigration. Und ich glaube schon, ohne dass ich da Ratschläge zu geben habe, auch nicht an unser Auswärtiges Amt aber oder auch an das Innenministerium, aber ich glaube schon, dass wir darüber nachdenken sollten, ob wir nicht dort den Deckel lüften, dass wir dort eben auch die Visumspflicht aufheben. Aber das, wie gesagt, ist eine Frage, die langfristig wahrscheinlich erst zu beantworten ist, ob das besser wäre oder wie sich das dann auswirkt. Im Moment fühlen die Leute sich eingesperrt, deshalb versuchen sie eben wegzukommen. Und oftmals wird das natürlich dann von bestimmten Kräften auch ausgenutzt, die dann bewusst Gerüchte streuen, ihr werdet dort hoch willkommen, geht dorthin, ihr kriegt Begrüßungsgeld, ihr werdet in Villen untergebracht und so weiter. Damit haben die Leute dann vor Ort massiv zu kämpfen, um denen zu sagen, also so ist das nicht.
Gut, an dieser Stelle machen wir mal wieder einen Punkt. Kurze Unterbrechung, zurück ins Funkhaus zu Nachrichten und Service. Wir diskutieren über den Kosovo, über die Situation im Lande und über die Zukunft. Der Kosovo, das gelähmte Land, die etwas provokative Überschrift dieser Debatte. Ein Land zwischen Aufbruch und Hoffnungslosigkeit. Frau Haidari, wir haben vorhin schon gesagt, die Kosovaren möchten gerne die Aufhebung der Visumspflicht. Sie möchten sich gern frei bewegen. Aber wäre das nicht ein Anreiz mehr, in die große weite Welt zu ziehen, sein Glück dort zu versuchen und zu sagen, hier ist es einfach zu schwer und zu ärmlich?
Nein. Das hat vor allem einen anderen Effekt, weil dadurch könnte zum Beispiel, ich nenne es mal so, eine kontrollierte Emigration entstehen. Das bedeutet, wenn zum Beispiel die Visa-Liberalisierung vollzogen wird, es würde nicht alle rausgehen und alle rausfliehen und sagen, so jetzt haben wir endlich, ist der Käfig sozusagen frei und jetzt flüchten wir alle mal auf einmal raus, sondern es wäre eine Art zirkulierte Migration oder Emigration. Das bedeutet, wenn zum Beispiel Menschen ins Ausland kommen würden, sie würden von mir aus sich ausbilden. Also es gibt da verschiedene Arten von Ausbildung, duale Ausbildungen, Studium etc. etc. Dann würden sie dieses Wissen, was sie hier aneignen würden, würden sie in Kosovo zum Beispiel weiter transportieren. Und nicht alle Menschen würden auch im Ausland bleiben. Und somit würde dann diese Zirkulation entstehen, indem manche hier kommen würden, sich ausbilden lassen würden, wieder zurückkehren würden, dann auch weitere Generationen dort schulen würden. Also und das könnte parallel auch mit der wirtschaftlichen Lage entstehen, weil wenn zum Beispiel qualifizierte Kräfte vor Ort tätig gewesen wären, das würde auch ein wichtiger Motor für die wirtschaftliche Entwicklung sein, für die politische Entwicklung und alle anderen, ich sag mal, Entwicklungen, die entstehen würden.
Frau Reinke, Sie sind Abgeordnete für die Grünen im Europaparlament. Ist das eine Option? Gibt es da möglicherweise im Europaparlament eine Mehrheit für die Abschaffung der Visumspflicht?
Das ist ein Kampf, den wir als Grüne schon relativ lange kämpfen, weil wir sehr ähnlich auch die Meinung haben, dass gerade die Situation, dass die Menschen im Kosovo sich so wahnsinnig eingesperrt fühlen, dass das die Situation noch schlimmer macht eigentlich und dass das eben dazu führt, dass es dann viel illegale Immigration gibt, die eben häufig auch unter Umständen passiert, die einfach menschenunwürdig ist. Es gab ja auch in der Vergangenheit Fälle, wo dann Menschen bei dem Fluchtversuch oder bei dem Auswanderungsversuch ums Leben gekommen sind und da über eine größere Beweglichkeit für die Menschen im Kosovo den Dampf aus dem Kessel zu nehmen und den Menschen wirklich auch eine Perspektive zu geben, legal auswandern zu können und dann eben eventuell nach einer Zeit auch wieder zurückzukommen, weil, und ich finde auch, wenn man über das Kosovo spricht, gibt es häufig so eine Defizitorientierung. Ich, nur um das mal zu sagen, die Hälfte der Kosovarinnen sind unter 25 und das ist ja auch in einer gewissen Art und Weise ein wahnsinniges Potenzial, was da drin steckt. Viele gut ausgebildete Leute, auch viele Menschen sprechen Englisch oder Deutsch. Das ist ja auch ja, ein wahnsinniges Potenzial. Und ich glaube, wenn man es mal aus dieser Perspektive ein bisschen sieht, glaube ich, dass man die Diskussion dann vielleicht auch nochmal von der anderen Seite führen kann und nicht immer nur über eine Defizitorientierung, weil das eben häufig dann auch eine sehr falsche Wahrnehmung des Kosovo innerhalb zum Beispiel der deutschen Öffentlichkeit zu folgen.
Klar, es ist ein großer Vorteil. Wir Deutschen wären froh, wenn wir so viele junge Leute im Land hätten. Hier gibt es eine Überalterung, muss man ja sagen. Aber Herr Stratenschulte, es entsteht ja auch ein gewaltiger Druck. Also wenn es im Lande keine Perspektiven gibt, keine Arbeitsplätze, einigermaßen vernünftig bezahlt, dann wollen die Leute möglicherweise raus, oder?
Ja, das ist ja auch vernünftig. Also die letzten beiden Diskussionsbeiträge bereiten natürlich Herrn de Maizière wieder eine schlaflose Nacht. Wir müssen ja trennen zwischen der Visumfreiheit und der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Visumfreiheit heißt ja erstmal nur, dass Menschen besuchsweise als Touristen bis zu 3 Monaten zu uns kommen können, dass sie aber nicht vor einer Botschaft Schlange stehen müssen, dass sie nicht Auskunft geben müssen über ihre persönlichen Verhältnisse oder unter Generalverdacht stehen. Also ja, Frauen unter 35 oder so stehen dann immer unter so einem Verdacht und haben es schwieriger, ein Visum zu kriegen. Das wissen wir auch aus anderen Ländern. Dass das nicht ist. Das hat nur nichts zu tun mit Arbeitnehmerfreizügigkeit. Tatsächlich.
Legen die Schlepperindustrie lahm.
Bitte? Und legen die Schlepperindustrie lahm, völlig richtig. Und jetzt kommt aber der zweite Punkt, den ich auch für richtig halte. Die Arbeitslosigkeit in Kosovo, die also auf 40% geschätzt wird und der Jugend, die sogar auf 70 sogar. Das darf man jetzt alles nicht so ganz belastbar nehmen, die Zahlen, aber als Tendenz. Werden wir nicht dadurch beseitigen, dass wir den Kosovaren zurufen, schafft Arbeitsplätze? Das wird nicht funktionieren, sondern man wird auch tatsächlich Druck aus dem Kessel nehmen müssen und die Politik ändern müssen und Arbeitskräfte aus Kosovo legal bei uns aufnehmen. Das ganze Land hat 1,8 Millionen Einwohner. Das ist die Hälfte von Berlin ungefähr. Also es ist ja auch eine überschaubare Größenordnung. Die Europäische Union hat 506 Millionen Einwohner. Also das müsste doch zu stemmen sein, den Menschen aus Kosovo eine legale Möglichkeit zu geben, bei uns zu arbeiten. Und dann geschieht genau das, nämlich was Frau Haidari auch gesagt hat. Sie erwerben bei uns Know-how, sie erwerben bei uns eine Ausbildung, sie verdienen bei uns auch Geld. Und das sind natürlich die Ersten, die als Investoren auch zurückgehen. Die kennen nämlich die Gepflogenheiten, die kennen die Sprache, die kommen da sehr viel besser zurecht als irgendein Unternehmer aus dem Allgäu oder so, der für den das eine völlig fremde Welt ist. Also da glaube ich wirklich, brauchen wir einen Mentalitätswandel Und gleichzeitig, was Herr Königshaus auch völlig zu Recht sagt, legt das auch kriminelle Strukturen lahm, und zwar sowohl die Schlepper als auch diejenigen, die Frauen dann in die Zwangsprostitution bringen unter Versprechungen, dass sie hier einen Job kriegen und so weiter.
Frau Haidari, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was aus europäischer Sicht getan werden kann, dass europäische Richtlinien geändert werden könnten, was für Europa gut und nützlich wäre oder wie die Europäer außerhalb des Kosovos denken, dass es für den Kosovo gut wäre. Aber das braucht natürlich auch politisch Verantwortliche im Kosovo, die da als Partner zur Verfügung stehen. Nun wurde ja vor einem guten halben Jahr gewählt, dann hat das eine ganze Weile gedauert. Jetzt gibt es eine Regierung, eine große Koalition. Man könnte also sagen, Zustimmung breiter Kreise der Bevölkerung, wenn man das mal addiert, was die da an Prozenten zusammenkriegen, sind das die richtigen?
Wir kommen von dem Problem EU, Reglementierung, Monitoring, nicht weg. Das ist das Problem, weil die politische Wahl, die politische Elite hängt sehr viel mit dem Einfluss der internationalen Gemeinschaft zusammen, beziehungsweise auch der EU-Einfluss. Also ich spreche jetzt von der letzten Wahl, beziehungsweise die PDK-LDK-Koalition.
Das sind die zwei großen Parteien
in Kosovo. Und diese zwei Parteien verstehen sich überhaupt nicht miteinander.
Trotzdem machen sie eine große Koalition.
Ja, das ist entstanden auf Druck der EU. Und das war natürlich sehr viel in den Medien diskutiert worden. Und noch was hinzu, noch sehr wichtig ist, es sind immer noch die alten Köpfe, die im Volk als sehr korrupt, hochkriminell, wie es im Volksmund gesagt wird, die weiterhin gewählt werden. Und das sind bestimmt nicht Menschen, die vom Volk aus gewählt worden sind, sondern...
Na gut, aber sie haben die entsprechende Stimmenzahl bekommen. Sie sind die Wahlgewinner, muss man ja erstmal so konstatieren.
Die Frage ist, wie entstehen diese Wahlen? Wie entstehen
also Sie zweifeln an, dass das alles so ganz rechtens zugegangen ist, obwohl da so viele Beobachter im Lande
glaub,
sind.
Ich glaube, ich bin da nicht alleine, die da so ein bisschen...
Die Frage ist ja auch, wie entsteht Opposition? Welchen Zugang hat Opposition zu Medien? Welche Medien gibt es? Ich habe ja vorhin schon so ein bisschen salopp gesagt, man kann wählen, wie man will. Herr Thaçi ist immer der starke Mann. Solange diese Elite auch natürlich über die Informationsmöglichkeiten verfügt, über die Einflussmöglichkeiten verfügt, wird sich da auch relativ wenig ändern. Also auf der einen Seite kann man sagen, ja, wenn man die Leute wählen lässt, dann muss man auch das Wahlergebnis akzeptieren. Und natürlich, wir bestreiten ja auch gar nicht, dass diese Wahlen im Wesentlichen ordentlich verlaufen sind. Aber die ganzen Rahmenbedingungen günstigen natürlich, sage ich mal ganz vorsichtig, nicht das Aufkommen neuer Kräfte und anderer Kräfte. Und dann haben sie eben immer die Leute, die sie schon immer haben. Und die teilen sich dann die Positionen untereinander auf. Mal so, mal so. Jetzt darf der eine den Ministerpräsidenten spielen. Der andere ist aber nach wie vor der Chef der stärksten Partei und gleichzeitig der Außenminister und stellvertretender Ministerpräsident. Das ist ein Problem, was wir natürlich auch von außen nicht lösen können. Das muss man gleich
mal dazu sagen. Frau Haidari hat ja gerade gesagt, das war im Grunde ja auch der Druck der Europäer von außen, die gesagt haben, macht diese große Koalition.
Was hat man sich davon versprochen? Der Druck der Europäer, sich überhaupt irgendwie zu einigen, weil nach den Wahlen hieß es erst mal ein halbes Jahr lang, wir kriegen leider keine Regierung zustande. Und das ist natürlich dann endgültig der Stillstand der Rechtspflege. Und dass die internationale Gemeinschaft sagt, es waren nicht nur die EU, es waren auch die Amerikaner, deren Wort sehr viel gilt, im Kosovo zu sagen, ihr müsst jetzt mal irgendwie vorankommen, ihr müsst eine arbeitsfähige Regierung bilden, dass überhaupt irgendwas passieren kann. Dieser Druck ist ja auch richtig. Ob die EU gesagt hat, das weiß ich nicht, weiß Frau Reinke vielleicht besser, ihr müsst den Thaçi wieder in die verantwortliche Position wählen, das weiß ich nicht, hätte ich so meine Zweifel.
Fragen wir doch gleich mal Frau Reinke, sehen Sie denn politische Kräfte im Kosovo, die das anders, besser machen können als die beiden großen Parteien, die da jetzt wieder am Ruder sind?
Naja, also vielleicht, um nur einen Kommentar noch zu der vorherigen Debatte zu machen, zu Demokratie gehört eben auch nicht nur alle vier Jahre wählen. Zu Demokratie gehören noch ganz viele andere Sachen und Pressefreiheit ist eine Grundlage von einer funktionierenden Demokratie und ich glaube, dass auch das was ist, was die EU in der Auseinandersetzung mit dem Kosovo immer wieder sehr klar gemacht hat. Dass die EU erstmal Druck ausgeübt hat, dass es zu einer Regierungsbildung kommt, glaube ich, war schon richtig an dem Punkt, damit es eine Handlungsfähigkeit gibt. Es gibt ja nun auch eine entstehende Opposition, die eben genau auch mit diesen Themen Antikorruption auch immer mehr Stimmen auf sich vereinigen konnte. Ich glaube, dass es schlussendlich an dem Punkt, dass es eine Regierung geben muss, dass es zu einer Regierungsbildung kommen musste, nichts zu rütteln gibt. Aber eben die vielen anderen Punkte, die davor hätten zur Verfügung gestellt werden können, dass es eben einen wirklich demokratischen Austausch geben kann, dass diese Wahlen von einem Hintergrund mit Rahmenbedingungen stattfinden können, dass die Menschen sich wirklich eine Meinung bilden können, da muss noch ganz viel getan werden.
Wir haben jetzt über viele Probleme im Land gesprochen und man könnte am Ende sich die Frage stellen, der Kosovo, der ja über viele Jahrhunderte fremdbestimmt war unter osmanischer Herrschaft, von den Serben beherrscht, ob er denn wirklich dieses kleine Land, ob das wirklich ein eigenständiger, auch gut funktionierender Staat sein kann. Wenn er so viele Probleme hat, oder sollte man nicht doch über andere Möglichkeiten nachdenken? Ich will nicht sagen, wieder ein Bündnis mit Serbien eingehen, aber es gibt ja noch andere Nachbarländer. Es gibt Möglichkeiten, also über Alternativen nachzudenken. Kann das irgendwie realistisch sein, Frau Haidari, oder ist das ketzerisch?
Jetzt also, öffnen Sie die Büchse der Pandora.
Ja, aber die Frage stellt sich doch, wenn man also Probleme en masse hat, ob es dann im Grunde überhaupt funktionieren kann, das ist die Frage.
Also eins steht fest, Bündnis mit Serbien, nein. Allerdings gibt es da natürlich sehr viele Szenarien, wo für die Zukunft spekuliert wird. Selbstverständlich muss erstmal Kosovo ein stabiles Land werden. Und das muss von innen herauskommen. Also was meine ich damit? Die alte politische Elite muss weg. Also da darf kein Kompromiss entstehen. Also vielleicht nicht alle, es gibt Ausnahmen, aber da müssen neue Generationen her. Vor allem, ich komme wieder zurück auf die Kräfte der Diaspora. Menschen, die kompetent sind, die interkulturelle Kompetenz besitzen, die Know-how besitzen, die die Welt gesehen haben, die Global Player sind. Diese Menschen müssen natürlich näher in das Land integriert werden, damit sie weiterhin ihr Potenzial in Bezug auf das Wohlergehen des Landes bringen. Kosovo verfügt über sehr gute Kapitalressourcen, Rohstoffressourcen und könnte auch sogar durch die Braunkohlevorkommen, könnte als eigenständiges Land wirtschaftlich sehr gut sogar eigenständig leben. Und dann besteht da auch die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit Albanien und auch es ist außer Frage, dass das Kosovo mit anderen nachbarschaftlichen Ländern auch als souveränes Land in der Lage ist, zusammenzuarbeiten.
Herr Königshaus, was sagen Sie? Viele Möglichkeiten werden diskutiert, manche offen, manche vielleicht nicht so offen. Wie sehen Sie die Zukunft des Kosovo?
Also das ist natürlich schwer zu sagen von außen. Natürlich bringt jede dieser Konstellation, die jetzt hier gerade, ich teile die Auffassung von der Büchse der Pandora, birgt in unglaubliche Risiken, die wir von außen gar nicht einschätzen können. Also die Verfechter des Großalbanien sind natürlich auf der einen Seite Leute, die Perspektiven aufmalen. Aber natürlich ist vollkommen klar, dass das in den jetzt gerade mühsam befriedeten serbischen Regionen nur Ängste hervorruft. Und deshalb glaube ich schon, dass man dort also nicht vorschnell mit irgendwelchen Brachiallösungen vorbrechen sollte. Vor allem, man kann nicht einfach sagen, die Elite muss weg. Sie ist ja da. Man kann sie ja nicht in Salzsäure auflösen. Und vor allem in einem Land, das wir ja zur Demokratie führen wollen, muss man eben auch sagen, wenn die Leute eben die alten Eliten wählen, und das ist eben in großen Teilen noch alte UCK-Nomenklatur und anderes, dann muss man das zunächst mal als demokratische Wahl ja auch akzeptieren. Der wesentliche Punkt ist eben tatsächlich Information, Aufklärung, Bildung. Da muss man rein.
Herr Stratenschulte, wie optimistisch sind Sie, was die Zukunft des Kosovos angeht, auch als eigenständiger Staat?
Also ich glaube, dass Kosovo als eigenständiger Staat durchaus bestehen kann. Es ist mit seiner Größe 1,8 Millionen natürlich nicht riesengroß, aber immerhin gibt es 4 EU-Staaten, die kleiner sind als Kosovo und die auch existieren. Ich glaube auch nicht, dass die Kosovaren ein Demokratie- und Effizienzdefizit-Gen haben. Ich meine, wir kennen doch Kosovaren aus vielen Jahren. Damals hießen noch Jugoslawien. Jugoslawen kamen hier als Gastarbeiter, haben hier effektiv und vernünftig auch gearbeitet. So, es ist ja nicht so, dass man sagen kann, diese Leute sind alle per se ineffektiv und nicht demokratiefähig. Nein, wir müssen die Strukturen ändern. Die Büchse der Pandora, wenn man jetzt sagen würde, na lass also doch irgendwie an Albanien anschließen, das ist jetzt auch nicht der super Effektivitätsgewinn, aber dann könnte man doch sagen, na okay, aber damit gefährden sie auch die Staatlichkeit von Mazedonien. Damit gefährden sie auch die Staatlichkeit von Bosnien-Herzegowina, weil natürlich, da gibt es zwar keine Albaner, aber die Serben in der Republika Srpska sagen werden, na, dann können wir uns auch Serbien anschließen. Dann zeichnen wir die Landkarte Südosteuropas neu. Und das könnte man ja alles machen, aber es bedeutet wieder mindestens mal 20 Jahre Instabilität. Das können wir uns eigentlich nicht leisten. Die 20 Jahre lassen Sie uns lieber nutzen, die Staaten in die Europäische Union hineinzuführen. Dann spielen nämlich die Grenzen keine Rolle mehr. Das ist, glaube ich, die Perspektive. Also ich glaube, Kosovo kann als eigenständiger Staat mit einer europäischen Perspektive existieren. Er muss das aber auch wollen. Und wir müssen auch rezeptiv sein und, um das nochmal aufzugreifen, nicht hinfahren und sagen, bleibt zu Hause, sondern lieber hinfahren und sagen, wir unterstützen euch, wir helfen euch. Aber wir achten auch drauf, dass diese Hilfe, wie wir das ja in anderen Zusammenhängen auch machen, genutzt wird, um die Dinge wirklich zu verbessern.
Schwierigkeiten ja, aber doch auch eine ganze Menge Hoffnung. Das war Forum, die Debatte im Inforadio mit dem Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages Helmut Königshaus, mit der Journalistin, Autorin und Politologin Wjolca Hajdari, mit der grünen Europaabgeordneten Terry Reinke und mit Eckhard Stratenschulte, Chef der Europäischen Akademie Berlin, in der wir wieder zu Gast waren. Danke für Ihre Debatte. Vielen Dank, liebe Gäste hier, fürs Zuhören. Dankeschön. Ja.